Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rapperswil-Jona räumen die Parteien nach einem kässigen Wahlkampf auf. Die Solothurner filmen den Altstadtbrand, schlagen aber nicht Alarm. Und in Zürich stürmen die ersten studierten Popmusiker von der Schweiz die Bühne. Das drei von den Themen am Mikrofon Karin Kobler. Es war ein dreckiger Wahlkampf bei der Stadtpräsidentenwahl Anfangsjahr in Rapperswil-Jona. Genützt hat es nichts, der angeschossene Kandidat ist gleich gewählt worden. Jetzt versprechen alle Parteien, sich zu bessern. So eine Schlammschlacht soll es zu Rappi nicht mehr geben. Von Anfang an, der Silvio Liechti.
Wer von außen den Wahlkampf in Rapperswil-Jona mitverfolgt hat, war überrascht, wie fest die Parteien aufeinander, aber vor allem auf den offiziellen CVP-Kandidat eingeprügelt haben. Er hat zu wenig auf dem Kasten für diesen Job, sei zu wenig qualifiziert und dazu hat er auch noch seinen Lebenslauf geschönt. Eine Schlammschlacht ist losgegangen. Das Zoller Lager und Zoller Gegner haben sich gegenseitig vorgeworfen, man lüge und verbreite falsche Geschichten. Ja, es soll sogar Telefonterror und böse Mails gegeben haben. Der Erich Zoller selber hat ein Wend zum Befreiungsschlag ausgeholt und all seine Zeugnisse und sogar seinen Geburtsschein ins Internet gestellt. Weil wenn man schon alles an ihm anzweifelt, können wir jetzt so wenigstens seine Existenz nicht abstreiten. Den Leuten ist das hässige Polittheater langsam auf den Geist gegangen und sie haben dann am Schluss der Erich Zoller Ende März trotz allem oder gerade wegen allem zum Stadtpräsident gewählt. Mit ein bisschen Abstand und jetzt, wo sich der Rauch verzogen und Gemüter beruhigt haben, haben offenbar auch Parteien gemerkt, dass man über das Ziel rausgeschossen ist. Ein Strich ziehen unter die doch peinliche Sache, man ist zusammengesessen und hat einen Pakt geschlossen. Nie mehr soll es so einen Wahlkampf geben. Persönliche Angriffe auf Kandidaten und ihre Familie sind ab sofort tabu und man will wieder anständig miteinander umgehen. Dazu her gibt es neu zweimal im Jahr eine Parteienkonferenz, wo man sich trifft. Das tönt alles schön und gut, aber die nächsten Wahlen kommen sicher und erst dann zeigt sich, was der Kodex zu Rapperswil-Jona wirklich wert ist.
Das Silvio Liechti. Und jetzt von den lokalen zu den nationalen Wahlen.
Wahljahr 2011.
Bei der Tour de France kommt der Sieger vom Vorjahr immer die Startnummer 1 über. Bei den Startnummern für die eidgenössischen Wahlen ist es in Graubünden bis jetzt genau gleich gewesen. Die SVP hat darum bei den nächsten Nationalratswahlen die Liste Nummer 1 zu gut gehabt. Bündner SVP von 2007 gibt es aber seit der Abspaltung der BDP nicht mehr. Also hat sich die Regierung ein neues System ausgedacht. Jetzt wird gelöselt. Da hat die SVP gerne nicht gepasst und sie hat gehörig ausgerufen. Diese Woche ist jetzt gelöselt worden. Die SVP hat Glück gehabt. Ihre Listen sind ganz vorne mit dabei. Obwohl, wie wichtig ist die Nummer wirklich? Da habe ich den St. Galler Politbeobachter und früheren LDU-Politiker Bruno Eberle vor der Sendung gefragt.
Also da ist jetzt ganz eindeutig Wahlgeplänkel. Parteien und ich sage es jetzt so, Parteibüffel, tun dieser Frage viel zu viel Gewicht beilegen. Was für eine Listennummer das eine Liste hat, spielt dann am Schluss überhaupt keine Rolle.
Gibt es noch Erhebungen, wo das...
Also erheben kann man das natürlich nicht, aber es gibt wirklich Indizien. Mindestens über ein Drittel von allen Listen werden unverändert eingeleitet. Das heisst, Wählerinnen und Wähler können ganz gezielt ihre Lieblingslisten suchen. Und dann von den anderen zwei Drittel, die dann auch noch eingereicht werden, werden nur innerparteilich verändert. Also die Leute wissen ganz genau, was für eine Liste, was für eine Partei dass sie wählen wollen. Und schauen nicht auf die Nummer, ob es da Nummer 1 oder Nummer 27 ist.
Und trotzdem scheint es den Politikern wichtig zu sein?
Ja, ich muss sagen, ich bin früher dem auch erlegen. Also unsere Partei hat damals den Ehrgeiz gehabt, um möglichst früh die Liste zu beschliessen und möglichst früh die Liste einreichen. Im Kanton St. Gallen wird es chronologisch verteilt. Also die Partei, die Liste, die zuerst eingereicht hat dann das Nummer 1. Wir haben den Ehrgeiz auch gehabt, aber das ist irgendwie ein Wohlgefühl von der Partei, dass man sagt, wir sind das Nummer 1, aber ob sich dann nachher in Wählerzahlen auswirkt, da wage ich heute stark zu bezweifeln.
Im Kanton Graubünden wird jetzt eben neu gelöselt. Was gibt es denn da in der Schweiz überhaupt für System?
Also gut, schweizerisch ist es natürlich von Kanton zu Kanton verschieden. Grosse Kantone wie Zürich und Bern haben es tatsächlich so, dass nach Parteistärke von den bisherigen Parteien die Liste vergeben wird. Also die stärkste Partei von der letzten Nationalratswahl hat dann das Nummer 1 und so weiter. Und neue Gruppierungen, die ja dürfen und können kandidieren, dort wird dann gelöselt. Das ist in grossen Kantonen. In anderen Kantonen ist es chronologisch, ausser wenn gerade am gleichen gleichen Tag eingereicht wird, Kanton Thurgau. Also die, die am gleichen Tag, dort entscheiden dann innerhalb vom Tageslos. Also so gibt es ein ganzes Sortiment von verschiedenen Systemen, aber das ist ja vermutlich typisch schweizerisch.
Macht das Sinn? Wäre es da nicht sinnvoll, das irgendwie zu normen?
Also für mich ist jetzt wirklich das an und für sich naheliegende, die Partei, die zuerst fertig ist, zuerst beschlossen hat, ihre Liste beieinander hat und sie einreicht, die soll in dem Sinn belohnt werden mit der Liste Nummer 1. Aber hinten raus spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob jetzt eine Partei die Liste 12 oder die Liste 14 hat, das spielt überhaupt keine Rolle, da ist einfach ein bisschen weiter hinten im Büchli.
Der St. Galler Politbeobachter Bruno Eberle. Mit dem Dialekt ist es so eine Sache. Es gibt die, die einem gefallen und sympathisch dunkelt, und die anderen, die einem wehtun in die Ohren. Senslerdeutsch ist auch so ein Dialekt, wo die Meinungen weit auseinandergehen.
Ob jetzt die oder mir. Das Ganze ist ja sowieso, ich glaube es nicht. Also etwas, das ist gar nicht so einfach. Es ist in dem Sinn, ob man es trotzdem wegen wieso machen muss.
Deutsch-Friburger Mundart, Senslerdeutsch. Was dieser Dialekt genau ausmacht, hat jetzt auch die Uni Fribourg interessiert, der Toni Koller.
Auf eine Art reden die Sensler in den Friburger Voralpen ja ähnlich wie ich als Berner Oberländer. Beide sind höchst alemannische Mundarten. Aber Deutsch-Friburger, sagt der Mundartautor Roland Müllhauser, sind unter den Dialektexoten vielleicht die einsamsten.
Wenn man auswärts geht, wissen die meisten Leute nicht, dass es überhaupt als Deutsch-Friburg gibt. Gewöhnlich sind sie auf Berner Oberland tippet oder der Wallis. Wenn man sieht, hey, Friburger, dann sind die aus allen Wolken gekommen. In der Ostschweiz sind die mindestens. Eben nur mal welcher Kanton Freiburg.
Dabei gibt es dort eben unter anderem den Sensebezirk. Und die hierher kommen, haben in ihrer Sprache ein paar höchst eigene Merkwürdigkeiten. So sagen sie nicht «Hast du mich gern?», sie sagen «Hast du mir gern?». Und der rollen sie zahlreich der R, ähnlich wie etwa Tuchgauer und so wie ihre französischsprachigen Nachbarn. Die einheimische Sprachwissenschaftlerin Pascal Schaller führt so Besonderheiten gerade selber vor.
Wenn man an die typischen Wörter denkt, die man aus dem Seiserdeutsch kennt, die halt aus dem Französisch kommen, wie Parisot oder Potager, was vermutlich noch viel wichtiger ist, dass man Seisler kennt, sind grammatische Eigenheiten. Zum Beispiel sagen Seisler Sachen wie «Ich komme müde» oder «Er kommt verrückter» statt «Er wird verrückt». Und vielleicht noch ein Beispiel auf der lautlichen Ebene, also dass man sieht «die Sonne» und nicht «die Sonne» oder «Mädleni» statt «Mädleni», also dass man die Monophthongen hat, die man in anderen Dialekten eher diphthongiert.
Eine unverwechselbare Sprache, die man entweder extrem charmant finden kann oder irgendwie nicht zum Zuhören. Die wenigen Radioleute aus dem Sensebezirk merken das etwa mal an den Reaktionen vom Publikum. Trotzdem, Sensler und Senslerinnen stehen zu ihrer Mundart.
Das ist etwas, wo wir feststellen, dass man in diesem Seisenbezirk ein ausgeprägtes Sprachbewusstsein hat. Also die Sprache wird gepflegt. Und es ist nach wie vor so heute, dass man einen Seisler erkennt als Seisler, auch wenn er bestimmte Wörter nicht braucht, auch wenn er das Wort Regenschirm braucht statt Parisol.
Es sind eben nicht nur die alten Wörter, die einen Dialekt ausmachen.
Der Toni Koller zum Sensler-Dialekt. Nicht in Senslerdeutsch, sondern im Solothurner-Dialekt hätten all die Feuerwehr können alarmieren, die zugeschaut haben im März beim Brand in der Solothurner Altstadt. Aber nein, die Leute haben lieber Fotos und Video gemacht und die ins Internet gestellt. Über eine halbe Stunde hat es gedauert, bis jemand die Feuerwehr angerufen hat. Das sagt diese Woche die Gebäudeversicherung. Die Solothurner sind jetzt ein bisschen irritiert.
Wenn jemand verunfällt, laufen die Leute auch dran vorbei. Ich denke, ja, jemand tut es dann schon melden. Das ist unsere heutige Zeit.
Ja, und wir haben ja beide keine Handy, gell?
Auch einfach Faulheit.
Hey, mal traurig. Jeder hofft ja immer, der andere macht es dann. Kennen wir ja so.
Es ist halt so. Das sagen auch die Fachleute, und zwar nicht erst seit dem Handy-Zeitalter.
Der andere macht es. Das ist eine Beobachtung, die man auch in der Sozialpsychologie macht. In einer Gruppe wie diesen 50 Leuten, die beim Altstadtbrand zugeschaut haben, schieben die Leute ihre Verantwortung gerne ab, heisst es in der Fachliteratur. Man nennt das auch den Bystander-Effekt. Auf Deutsch den Zuschauereffekt. Das erste Mal ist der Effekt in den 60er Jahren in New York untersucht worden. Anlass war stets mal der Mord an einer jungen Frau gewesen. Mindestens 38 Personen haben den Mord beobachtet. Niemand hat eingegriffen oder der Polizei angerufen. Diverse Studien hat es nachher über den Fall gegeben und alle kommen zum gleichen Schluss. Es war einfach niemand in dieser Gruppe gewesen, der Verantwortung übernehmen wollte. Der andere macht es eben. Aber was hat ein kurzes Telefon bei der Feuerwehr oder der Polizei mit Verantwortung übernehmen zu tun? Die Polizei sieht hier sehr wohl einen Zusammenhang. Weil hier spielt noch ein zweites Phänomen mit. Die Leute haben Hemmungen, wenn sie mit dem 117 oder dem 118 anrufen. Polizisten machen immer wieder die Erfahrung, dass sich das Volk einfach nicht getraut, den Notrufnummern anzuleuten. Ist eine verdächtige Beobachtung wirklich genug wert für den Notruf? Das Polizeikommando hat doch viel Wichtigeres zu tun, hört man immer wieder. Und fahren doch gerade Feuerwehrauto los, wenn man es 118 auf dem Telefon hineintippt und muss man am Schluss vielleicht sogar noch für den Einsatz zahlen? Nein, sagt dann die Polizei, lieber einmal zu viel anrufen, wie einmal zu wenig. Und vor allem sollen zum Notruf anrufen und nicht den diversen Hotlines, die verschiedenste Medien eingerichtet haben. Es passiert nämlich auch etwa, dass die Polizisten zuerst über den Lokalsender von Bränden und Unfällen erfahren. Beim Brand von Solothurn hat aber nicht einmal das geklappt. Der Brandmelder vom Solothurner Altstadtbrand war ein Mann, der von einer Seitengasse hergekommen ist. Das Gruppendynamische, der Andermachts- oder eben der Bystander-Effekt hat bei ihm nicht funktioniert, weil er Mutterseele alleine war.
Der Alex Moser hat berichtet. Hochschulstudium statt Musicstar-Bühne. Vier junge Männer und eine Frau haben sich für diesen Weg entschieden und sind seit dieser Woche die ersten studierten Popmusiker der Schweiz. Einer davon ist der 32-jährige Stefan Eggeter.
Kann man Pop studieren? Ja, kann man. Ich finde, es tönt ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, ich bin ein Popstudent. Da muss man sich zuerst daran gewöhnen und vor allem, als das Studium angefangen hat, hat man gedacht, ja, was machst du jetzt? Wirst du jetzt ein Musicstar oder so, irgend so ein Zeich? Und das ist es natürlich nicht. Pop ist ja ein ganz weiter Begriff, der ganz viele Stilistiken unter sich vereint. Ich wollte einfach immer Songs schreiben und Musik machen. Auch als ich Matur gemacht habe, nachher wollte ich eigentlich immer ein bisschen Musik machen. Und dann nachher hat es aber keine Ausbildung gegeben für mich. Die ersten zwei Jahre sind wie in einem normalen Studium auch sonst. Im Jazz oder in der Klassik, dass man wirklich sehr viel Grundlagen muss lernen muss. Theorie und Praxis. Dazu gehört Harmonielehre und Solfège, also Blattsingen. Es gehört Rhythmik dazu. All diese Sachen muss man wirklich auch können und beherrschen. Für den Master muss man eine Produktion machen. Das heisst, man macht eine CD. Man kann aber im Vornherein festlegen, ob man mit Richtung Produktion oder Performance gehen möchte. Im Abschluss selber dann, ob man von der Bewertung her mehr möchte gewertet werden als Performer oder als Producer sozusagen. Ich bin eher der Producer. Was wir zum Beispiel jetzt hatten, sind so Play-With-Workshops, heissen die. Und da haben wir mit dem Adrian Wehrmann zusammengespielt, mit dem Adi Stern. Das sind dann halt alles so ein bisschen Namen aus der Schweizer Pop-Szene. Aber es ist auch nur schon das, also die Bestrebung ist eigentlich die, dass wir Leute da im Haus haben, die schon draussen in der Szene sind und die Musik machen, die von dem leben, dass die mit uns quasi ein paar Songs studieren von innen und dann auch mit uns auftreten. Wir Popstudenten bringen etwas Neues in die Musikschulen. Weil die meisten Kinder, die wollen ja einfach Popsongs spielen. Es ist einfach so. Und wir können das den Kindern beibringen.
Der Stefan Eggeter studierte Popmusiker in einem Porträt von Klaus Ammann. Ob der Stefan Eggeter auf der Bühne auch optische Fallen macht, entscheidet sie selber. Ein Bild von ihm findet sie bei uns im Internet unter regionaljournal.ch, dort auf Regionaldiagonal klicken. Redaktion heute Brigitte Mader, mein Name Karin Kobler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.